Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute um 12 Uhr bei dieser Tankstelle in Osnabrück. Die Anzeige springt um von 2,29 Euro für den Liter Diesel auf 2,43 Euro. Auch die anderen Preise steigen an, doch das war's für heute. Die neue Tankstellenregelung ist in Kraft, nur noch einmal am Tag, nämlich mittags, dürfen die Spritpreise steigen. Die hohen Energiepreise verhageln nicht nur Autofahrern die Laune, sondern auch der Wirtschaft den Aufschwung. Deshalb haben die führenden Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognose gesenkt. Noch im Herbst hatten sie für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3% erwartet. Jetzt gehen sie von 0,6% aus, also etwa nur halb so viel.
6 Cent mehr für Diesel, 9 Cent mehr für Super an dieser Tankstelle. Das war's für heute. Der Tankstellenbetreiber Steven Gröbler in Berlin-Charlottenburg ist sogar erleichtert. Die Preiserhöhung heute hätte noch heftiger sein können. Grundsätzlich sieht er die hohen Spritpreise kritisch.
Das Problem ist, dass dieser Rattenschwanz, der da dran hängt, ist ja noch viel, viel höher. Ne? Das, was die Leute alle nicht bedenken. Ja? Der Sprit wird teurer für die LKWs. Dann werden die LKWs, die Speditionen müssen mehr Kosten aufbringen. Die werden sie auf den Endkunden umlegen. Der Endkunde sind wer? Wir. Wenn wir irgendwo privat einkaufen gehen, dann kostet auf einmal die Butter wieder 5 Euro. Ja?
Spritpreise als Entwicklungsbremse, das gilt auch für die Wirtschaft insgesamt. Die hatte gerade angefangen, sich etwas zu erholen. Das Urteil der Institute nun ernüchternd.
Der Energiepreisschock trifft auch die deutsche Wirtschaft. Er treibt die Inflation im zweiten Quartal auf knapp 3% und belastet damit die Kaufkraft der privaten Haushalte.
Allerdings, das wurde heute betont, der hohe Energiepreis ist nur eines der Probleme. Grundsätzlich schwächelt vor allem die Industrieproduktion seit Jahren.
Diese strukturellen Veränderungen führen dazu, dass das Potenzialwachstum am Ende des Jahrzehnts zum Erliegen kommt und wir uns an durchschnittliche Wachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt von 0% gewöhnen müssen.
Die Wirtschaftsinstitute mahnen Reformen an, zum Beispiel bei der Rente. Die staatlichen Ausgaben seien zu hoch, die Produktivität sei zu gering. Bei den Kunden geht es erstmal darum, was sie jetzt an den Zapfsäulen ausgeben müssen. Und da ging es seit März, also kurz nach Kriegsbeginn, steil nach oben. Auf 2,33 Euro für Diesel und 2,13 Euro für Super je Liter. Der Vorteil der neuen Regelung, dass die Preise nur noch einmal am Tag erhöht werden dürfen. Der Kunde hat mehr Planbarkeit.
Seit fast 5 Wochen verknappt der Krieg im Nahen Osten die weltweite Ölversorgung und sorgt für steigende Preise. Auch heute wurden sowohl aus Israel als auch aus Iran und dem Libanon Explosionen gemeldet. US-Präsident Trump erklärte, Iran habe um eine Waffenruhe gebeten. Die Führung in Teheran wies das zurück. Heute Abend will Trump eine Rede an die Nation halten. Vorab drohte er der NATO mit einem Austritt aus dem Bündnis. Und wir fragen nach bei Gudrun Engel in Washington, wie ernst ist Trumps Drohung zu nehmen, die NATO zu verlassen?
Das muss man sehr ernst nehmen. In einer britischen Zeitung hat Donald Trump heute gesagt, die NATO habe er quasi schon abgehakt. Allerdings, so einfach ist das mit dem Austritt nicht. Das kann Donald Trump nicht einfach so alleine entscheiden. Seit 2023 gibt es hier ein Gesetz. Demnach muss der Kongress zustimmen, sollten die Vereinigten Staaten sich entscheiden, aus der NATO auszusteigen. Rein rechtlich gibt es da also mehrere Hürden. Donald Trump kann das alleine nicht tun. Dennoch gibt es große Aufregung bei den europäischen NATO-Partnern. FDP und Grüne im Europaparlament etwa fordern jetzt europäische Militärübungen und der finnische Präsident Stubb hat mit Trump telefoniert und hat ihm versprochen, er würde sich darum bemühen, eine europäischere NATO aufzustellen. Wie immer das dann aussehen mag, das will man besprechen auf dem NATO-Gipfel in Ankara.
Heute Nacht will Trump ja seine Rede an die Nationen halten. Was wird da mit Blick auf den Iran-Krieg erwartet?
Naja, Donald Trump hält sich wie immer alle Optionen offen. Das heißt, da kann heute Abend quasi alles dabei rauskommen. Aber es mehren sich Anzeichen, dass es doch noch zu einer Bodenoffensive kommen könnte. Dafür gibt es drei Faktoren. Zum einen, es wurden mehr als ein Dutzend Flugzeuge vom Typ AC-10 verlegt, die einzig und allein die Aufgabe haben, Bodentruppen zu schützen. Ein weiterer Flugzeugträger ist unterwegs und drei Zerstörer. Und außerdem ist so eine Rede an die Nation immer ein Moment, wo der Präsident die Amerikanerinnen und Amerikaner auf etwas Großes einschwört. Das könnte eine Bodenoffensive sein. Aber was ist bei Donald Trump schon die Regel?
Danke, Gudrun Engel in Washington. Etwa 1 Million Syrer kamen während des Bürgerkriegs in ihre Heimat nach Deutschland. Jetzt leben hier noch mehr als 900.000 Geflüchtete. Die Bundesregierung will, dass ein Großteil von ihnen nach Syrien zurückkehrt. Es gibt aber auch Stimmen wie die des Deutschen Städtetages oder führender Wirtschaftsinstitute. Sie fordern, syrischen Fachkräften zu ermöglichen, in Deutschland zu bleiben.
Auch zwei Tage nach dem Besuch des syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa wirken die Worte von Bundeskanzler Merz nach. 80% der sich in Deutschland aufhaltenden Syrer sollten zurück. Sein Sprecher relativiert diese Zielmarke heute, spricht aber von einer signifikanten Zahl.
Klar ist doch, dass nach Ende des Bürgerkriegs die Zeit der Rückkehr auch gekommen ist und der Schutzgrund erlischt.
Konkret sind es 944.000 Syrer, die in Deutschland leben. 663.000 von ihnen haben nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis. 70.000 haben eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. 77.000 befinden sich noch im laufenden Asylverfahren. Bei dem übrigen Teil ist der Schutzstatus meist noch ungeklärt. Insgesamt eine sehr heterogene Gruppe sei das, bei der es neben Abschiebungen auch um die freiwillige Rückkehr gehe, so der Bundesinnenminister.
Parallel dazu haben wir begonnen, dass wir die Förderungen ausbauen für die freiwillige Rückkehr. Die freiwillige Rückkehr war auch im letzten Jahr schon ein wesentliches Element und 5.000 Syrer sind freiwillig zurückgekehrt.
Was es bedeuten würde, wenn viele Syrer Deutschland verlassen würden, umstritten. Einige verweisen auf Fachpersonal wie Ärzte und Pfleger. Andere sehen eher die Fälle nicht gelungener Integration oder straffällig gewordene Syrer. Doch so schwarz-weiß könne es nicht diskutiert werden.
In der Wahrheit ist beides richtig. Es gibt sehr viele, die sind erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt. Das sind 40-50% der über 1 Million syrischstämmigen Menschen. Es gibt aber auch sehr viele, bei denen die Arbeitsmarktintegration sehr holprig bis gar nicht verläuft.
Die Bundesregierung setzt nun auf den am Montag geschlossenen Aktionsplan mit Syrien und unterstützt diesen mit 200 Millionen Euro. Die freiwillige Rückkehr ist darin ein wesentlicher Bestandteil.
Vor 2 Jahren trat das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis in Kraft. Die Entscheidung der damals regierenden Ampelkoalition wurde emotional und kontrovers debattiert und sorgt auch heute wieder für Diskussionen. Im Gesetz verankert ist die Bewertung durch wissenschaftliche Berichte. Eine Forschergruppe kommt jetzt zu dem Ergebnis, ein Anstieg des Cannabiskonsums sei nicht zu erkennen. Dafür gäbe es aber andere Probleme.
Den Cannabis-Schwarzmarkt zurückdrängen, das war das erklärte Ziel der Reform. Und dazu sollten auch Sie hier mit Ihrem Anbauverein bei Erfurt beitragen. Doch um das zu erreichen, dafür gibt es bislang zu wenige von Ihnen.
Um in einem Bundesland wie Thüringen alle Bürger und Bürgerinnen versorgen zu können, die Cannabis möchten, dafür braucht es nicht nur 7 Vereine, sondern eher ein paar Dutzend.
Das Gesundheitsministerium lässt die Folgen der Teillegalisierung derzeit untersuchen. Das Zwischenfazit der Experten, der Schwarzmarkt sei etwas zurückgedrängt. Aber eher dadurch, dass sich mehr Menschen Medizinalcannabis besorgten, auch für den Freizeitkonsum. Dafür werden meist Privatrezepte ausgestellt, ohne dass man den Arzt trifft. Das will die schwarz-rote Koalition künftig ausschließen. Innenminister Dobrindt sprach schon vor Monaten von einem, Zitat, Scheißgesetz und wirft den Experten heute vor, nicht korrekt gearbeitet zu haben.
Es gibt ein vollkommen verzerrtes Bild der Realität wieder. Es liegt ganz offensichtlich auch an der Methodik der Analyse. Hier wurde sehr stark mit Befragung von Konsumenten gearbeitet. Allerdings wurden die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden außer Acht gelassen.
Für die Wissenschaftler eine enttäuschende Reaktion auf ihre Arbeit.
Da hat Herr Dobrindt offensichtlich den Bericht nicht sorgfältig gelesen. Wir haben in diesem Bericht und für diesen Bericht mehr als 2000 Beamte, Beamtinnen der Kriminalpolizei interviewt und haben deren Erkenntnisse und auch deren Kritik am Gesetz auf über 70 Seiten wiedergegeben.
Etwa, dass es für die Polizei schwieriger geworden sei, den nach wie vor existierenden illegalen Handel mit Cannabis zu verfolgen. Die Experten empfehlen deshalb schon heute, die Behörden zu stärken, zum Beispiel bei verdeckten Ermittlungen. Weitere Vorschläge sollen in 2 Jahren im Abschlussbericht folgen.
Für den Buckelwal vor der mecklenburgischen Ostseeküste besteht offenbar keine Hoffnung mehr. Das Tier solle nun in Ruhe gelassen werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus in Wismar. Der Wal war gestern erneut vor der Insel Pöhl gestrandet. Experten sind zu der Einschätzung gekommen, dass das Tier dort sterben wird. Weitere Rettungsmaßnahmen soll es nicht mehr geben. Nach mehr als einem halben Jahrhundert wollen Menschen wieder in Richtung Mond fliegen. Kommende Nacht wird die Artemis-2-Mission starten. Dann soll die Rakete mit dem Orion-Raumschiff am Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben. Nach dem Start in Florida umrundet Orion die Erde 2-mal. Dann geht es mit einer Triebwerkszündung auf Mondkurs. Nach einer Umrundung des Erdtrabanten fliegt die Kapsel zurück. Orion soll dann im Pazifik wassern, etwa 90 Kilometer vor der kalifornischen Küste in der Nähe von San Diego. Die Mission soll den Weg für künftige Mondlandungen ebnen.
Letzte Checks an den Raumanzügen, überlebenswichtig für die Crew, die in wenigen Stunden aufbrechen soll zu ihrer historischen Mission. Vor Jahrzehnten flogen das letzte Mal Menschen zum Mond. Charles verfolgte das als Kind im Fernsehen. Er ist extra nach Florida gekommen, um den Raketenstart live mitzuerleben. Es heißt, der Boden bebe, dass ein riesiger Feuerball zu sehen ist. Das will ich erleben. Schon am Tag vorher sichern sich Weltraumfans in Wohnmobilen gute Plätze, um den Start zu verfolgen. 3 Amerikaner und 1 Kanadier. Das Startfenster für ihre Reise in Richtung Mond beginnt heute Nacht um 12:45 deutscher Zeit. 98 Meter hoch ist die Rakete beim Start. Dann werden nach und nach die Antriebsstufen abgeworfen. Die Orion-Kapsel entfaltet ihre Solarpaneele und fliegt Richtung Mond. Die 4 Astronauten teilen sich dabei einen Raum von etwa 9 Kubikmetern, so groß wie ein Abstellraum, und das für etwa 10 Tage. So lange soll die Reise um den Mond und zurück dauern. Landen werden sie nicht. Der Start von Artemis II ist ein unglaublicher Meilenstein. Er markiert den Anfang der Rückkehr der Menschheit zum Mond. Und auch wenn manche sagen, sie landen ja gar nicht auf dem Mond, sondern umkreisen ihn nur, genau dies ist der Test dafür. An Bord ist auch deutsche Technik. Im Moment laufen letzte Vorbereitungen für den Flug, der nach mehr als 50 Jahren zum ersten Mal wieder Menschen in Richtung Mond bringen soll. Eine Mondlandung ist derzeit für 2028 geplant. Später soll eine Basis auf dem Mond errichtet werden.
Tränen der Enttäuschung bei Italiens Fußballnationalmannschaft. Zum 3. Mal in Folge verpasst sie die Fußball-Weltmeisterschaft. Die findet nun im Sommer in Nordamerika erneut ohne die Squadra Azzurra statt. Besiegelt wurde das aus gestern Abend im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Am Tag danach ist den italienischen Medien kein Wort zu groß, um die Blamage zu beschreiben.
Katerstimmung am Tag nach dem Albtraum. Apokalypse, Katastrophe, Desaster. Der Versuch, das Unfassbare in Worte zu fassen. Italien verpasst zum 3. Mal in Folge die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft. Einfach nur traurig. Der Fußball verbindet uns, begeistert uns alle, selbst die, die sich nicht so sehr dafür interessieren. 3-mal die Weltmeisterschaften zu verpassen, damit haben wir nicht gerechnet. Wir dachten wirklich, dass wir dieses Ziel schaffen. Bosnien-Herzegowina, Platz 65 in der Fußball-Weltrangliste, schlägt Italien, Platz 12. Das kleine Land feiert den Sieg gegen den Gegner mit dem großen Namen. Partystimmung in den Straßen von Bosniens Hauptstadt Sarajevo. Der 4-malige Weltmeister Italien ist am Boden. Was sind die Gründe für die italienische Fußballkrise? Auch die italienischen Vereinsmannschaften sind international gerade nicht konkurrenzfähig. Das ist das Spiegelbild einer Nation. Italien, ein Land in der Krise, das es nicht schafft, irgendetwas zu planen. Italien lebt im Notfallmodus. So ist es im Fußball, in der Politik und im gesellschaftlichen Leben. Die italienische Fußballkrise ist ein Politikum. Italiens Sportminister hat verkündet, unser Fußball muss komplett neu aufgebaut werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. April.
Der Südosthälfte beschert hoher Luftdruck noch freundliches Wetter, während ein Tiefausläufer von Nordwesten Wolken und etwas Regen bringt. Die Nacht beginnt meist sternenklar, aber später ziehen in den Nordwesten dichte Wolken. Vor allem vom Osten bis in die Mitte kann sich stellenweise Nebel bilden. Morgen breiten sich die Wolken aus Nordwesten mit etwas Regen bis zur Mitte aus. Sonst scheint oft die Sonne. Im Südosten gibt's allerdings auch dichtere Wolken und an den Alpen einzelne Schauer. Heute Nacht wieder verbreitet Werte nahe dem Gefrierpunkt oder leichter Frost, an der Nordsee immerhin 6 bis 4 Grad. Dort und an den Alpen morgen nur einstellige Werte, sonst 10 bis 15 Grad. Karfreitag gibt's mehr Wolken als Sonne und im Südosten, später auch im Nordwesten etwas Regen. An Ostern wird es zwar deutlich milder, aber es bleibt weiterhin unbeständig.
In den Tagesthemen mit Julia Nihari-Kazen um 22.15 Uhr zeigt der neue Deutschland-Trend, wie die Deutschen die geplanten Reformen und generell die Arbeit der Koalition bewerten. Und große Freude im Irak. Das Land qualifiziert sich nach 40 Jahren erstmals wieder für die Fußball-WM. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.